Ich darf den nächsten Redner ankündigen. Freut mich, Georg Delikat begrüßen zu dürfen. Interventionelle Kardiologie, Prävention und PCI, ein Widerspruch. Bitte, Georg.
Ja, vielen herzlichen Dank, liebe Vorsitzende, meine sehr geehrten Damen und Herren. Danke für die Einladung, wieder bei der Cholesterinwoche dabei sein zu können. PCI ist ja unbestreitbar die Rolle bei der Versorgung von akuten Koronarsyndromen. Da bringt es tatsächlich einen großen Benefit. Es senkt die Mortalität dramatisch. Die Infarktsterblichkeit hat in den letzten Jahrzehnten dramatisch abgenommen. Aber die Rolle der perkutanen koronaren Intervention beim chronischen Koronarsyndrom ist durchaus in den letzten Jahren zur Diskussion gestanden oder steht immer noch zur Diskussion. Und deswegen auch der Titel meines Vortrages: Ist es eigentlich ein Widerspruch, die PCI und die Prävention? Das ist das Slide von den Richtlinien. Das ist von den Richtlinien des chronischen Koronarsyndroms. Früher hat man gesagt, stabile KHK. Aber Sie sehen interessante Unterschiede bei diesen Kurven. In der Ordinate sehen Sie das kardiale Risiko über die Jahre. Und in der Abszisse sehen Sie den Zeitverlauf. Und Sie sehen unterschiedliche Verlaufskurven. Einerseits sehen Sie einen sehr ungünstigen Verlauf als rote Kurve dargestellt und dann einen sehr günstigen Verlauf, wo auch die Revaskularisation vorkommt. Der ungünstige Verlauf ist dadurch gekennzeichnet, dass der Patient nicht stabil ist in Wahrheit, sondern die stabile Phasen werden immer unterbrochen durch akute Koronarsyndrome. Akute Koronarsyndrome aber haben auch 2023 immer noch eine hohe Morbidität und aber auch immer noch eine hohe Sterblichkeit. Und was beeinflusst einen ungünstigen Verlauf? Das ist sicherlich das nicht beherrschbare Risikoprofil der Patientinnen und Patienten. Und dann sehen Sie auf der anderen Seite einen günstigen Verlauf, den grünen Verlauf. Der Patient wird entdeckt, der Patient wird vielleicht auch revaskularisiert und der Patient wird effektiv sekundär präventiv behandelt. Und wir hören dann von Martin Clodi sicher noch die genauen Zielwerte, wie man das behandeln soll. Es ist allerdings zu einfach zu sagen, es sind nur die Lipide, es sind natürlich viele andere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Es ist der Lebensstil, es ist das Rauchen und es ist der Diabetes, die hier noch eine Rolle spielt, zudem und der Hypertonie natürlich auch. Aber jedenfalls, die Revaskularisation als prognostische Maßnahme ist durchaus nicht so unumstritten. Es ist in den Guidelines vermerkt, dass wir für die Prognose was tun können beim chronischen Koronarsyndrom, bei Patienten mit stabiler Angina pectoris, oder auch bei Patienten, die eine stille, also eine stumme Ischämie haben, wenn das Ischämiegebiet groß ist. Das heißt, wenn also eine Stenose dort lokalisiert ist, wo danach ein großes Myokardareal davon abhängig ist, dann glaubten wir, um das ein bisschen vorsichtiger zu formulieren, dass hier durch eine perkutane koronare Intervention oder insgesamt durch eine Revaskularisation die Prognose der Patienten verbessert werden kann. Also Ischämie, große Ischämie bedeutet mehr Benefit für eine Revaskularisation. Was immer unbestritten ist und bleibt, ist, dass wir durch eine Revaskularisation die Beschwerden der Patienten verbessern können. Das Problem bei diesem Konzept ist, dass es etwas zu einfach gefasst ist, weil es würde ja bedeuten, dass jede Stenose quasi ein stabiles Gebilde ist, ein nicht änderbares Gebilde. Und das ist heute gar nicht mehr unser Konzept, sondern das Konzept ist das vulnerable Plug. Und wir wissen, dass auch Stenosen, die vielleicht hämodynamisch noch gar nicht wirksam sind, durchaus zu einem akuten Koronarsyndrom führen können. Und diese Plugs kann man oft im Angiogramm gar nicht so sehen, aber diese Plugs haben gewisse Charakteristika. Jedenfalls ist es so, dass das Ausmaß der KHK sehr wohl korreliert mit dem Outcome. Es ist aber gar nicht mal so, dass die Anzahl der wirksamen Stenosen unbedingt mit der Prognose korreliert, sondern das Ausmaß der Atherosklerose. Hier eine große Arbeit aus Dänemark, eine Studie, die mit die Coronar-CDs verglichen hat. Und hier sehen Sie ganz unten Patienten, die eben entweder eine hohe Kalziumlast haben oder eine Dreigefäßerkrankung haben. Und hier sehen Sie die Eventrate. Hier sehen Sie, dass hier kein Unterschied besteht zwischen den Gruppen. Das heißt, das Ausmaß der KHK korreliert mit den Events, nicht unbedingt der Stenosegrad, wenn man dieser CD-Studie folgen will. Aber es gibt noch eine andere Wahrheit dabei, und zwar, das sind Studien, die sind schon älter, Studien, die mit intravaskularem Ultraschall durchgeführt wurden, und die konnten zeigen oder konnten definieren, was ein gefährliches Plaque ausmacht. Das gefährliche Plaque ist einerseits gekennzeichnet durch eine dünne fibröse Kappe, die das Plaque trennt vom Blutstrom, andererseits gekennzeichnet durch ein hohes Plaquevolumen, aber auch gekennzeichnet durch ein enges Lumen. Diese drei Charakteristika definieren am besten das vulnerable Plaque. Hier wurden auch longitudinal Patienten untersucht über die Jahre. Die wurden mit intravaskulären Ultraschall primär nach einem Event untersucht. Und dann wurde geschaut, welche Patienten haben dann ein Event in den kommenden Jahren. Und es waren genau die Plaques, die zu Problemen führten, die so charakterisiert waren durch diese drei Eigenschaften. Also der Engegrad ist nicht ganz unwichtig, aber nicht allein entscheidend. Hier ein Beispiel von einem Patienten, der zufällig zu uns kam, zugewiesen von seinem Kardiologen, weil er Beschwerden hatte. Und dann sehen Sie hier, die noch nicht so eingeschaut sind im Angiogramm, das Vorderwandgefäß, den Ramus interventricularis anterior, die LAD. Und hier sehen Sie, das Gefäß ist nicht glattwandig. Das Gefäß hat verschiedene Unebenheiten. Wir sprechen von Wandunregelmäßigkeiten, aber das Gefäß zeigt keine höhergradigen Engstellen. Und ein Jahr später kam dieser Patient zu uns mit einem akuten Coronarsyndrom. Und hier sehen Sie eine Stelle in der Mitte, damals ja schon eine Engstelle, aber unter 50%, so haben wir es klassifiziert mit dem Auge. Und hier sehen Sie plötzlich, diese nicht wirksame Engstelle ist ein Jahr später die Ursache eines akuten Coronarsyndroms, und der Patient musste auch akut dann interveniert werden. Wir können diese Plaques positiv beeinflussen, und zwar mit den Erzielen von unseren LDL-Cholesterinwerten. Und das finde ich ganz wichtig, dass wir die Cholesterinallianz, dass wir den Patienten diese Richtwerte auch mitgeben. Und es ist auch schön, dass die europäischen Guidelines uns da so viel Hilfestellung geben. Patient Empowerment ist das Stichwort. Wir können diese Plaques positiv beeinflussen. Und das ist eine Studie von Lorenz Reber aus Bern, im JAMA veröffentlicht 2022. Und hier wurden Plaques untersucht bei Patienten, die einen akuten Myokardinfarkt hatten. Und dann wurden andere Engstellen untersucht mit aufwendigen intravaskulären Methoden, mit Ultraschall, mit NIRS, Near Infrared Spektroskopie, die Dichte der Lipide misst, und mit optischer Kohärenztomographie. Was ich Ihnen sagen kann, ist, Sie können das Plaque innerhalb eines Jahres durch sehr niedrige LDL-Werte stabilisieren. Das heißt also, wenn Sie sehr niedrige LDL-Cholesterinwerte erzielen, dann machen Sie die fibröse Kappe wieder dicke, Sie reduzieren das Plaquevolumen und Sie reduzieren den Lipidgehalt. Alles Parameter, die dann zu einer Plaque-Stabilisierung führen können. Also die Sekundärprävention, die zielgerichtete und die zielerreichende Sekundärprävention ist für alle Patientinnen und Patienten, die eine KHK haben, ein chronisches Coronarsyndrom, eine Conditio sine qua non. Aber wie ist es jetzt nun mit der PCI? Ein Trial, der in aller Munde ist und der, glaube ich, auch zu manchen vielleicht voreiligen Schlüssen geführt hat und der vielleicht auch ein bisschen zur Polemik verwendet wurde. Das war ein NIH-gesponserter Trial, also nicht von den Firmen unterstützt, sondern vom amerikanischen Gesundheitsträger. Und das ist der sogenannte ISEMIA-Trial. Hier wurden Patienten randomisiert, hatten mehr oder weniger milde Symptome. Ein Drittel hatte keine Symptome, einen Monat vor Einschluss. Und Patienten wurden dann mit einem Ischämietest untersucht, oder die meisten mit einem bildgebenden Ischämietest, manche mit einer Ergometrie, 30%. Und dann wurden Patienten verglichen, entweder in eine invasive Abklärung, das heißt einen Herzkatheter, oder Patienten bekamen nur eine Sekundärprävention. Die Patienten bekamen, bevor sie randomisiert wurden, noch eine CT, die aber den Studienleuten nicht mitgeteilt wurde, und Linkshauptstammstenosen wurden ausgeschlossen, auch Patienten wurden ausgeschlossen, wo in der CT keine KHK nachweisbar war. Es sind ja nicht alle Ischämietests immer richtig. Und das waren eben dann diese Patienten. Die Patienten wurden ausgeschlossen, auch wenn sie instabile Symptome hatten. oder Dyspnoe hatten und oder eine schlechte linksventrikuläre Funktion hatten. Und das war das Ergebnis dieser Studie. Wenn Sie eine initiale, nicht-invasive Strategie gewählt haben, haben die Patienten nicht schlechter abgeschnitten anhand dieser multiplen Endpunkte über die Jahre gesehen. Also man kann sagen, wenn Sie sich initial entscheiden, den Patienten konservativ zu führen, wenn er wenig Beschwerden hat und ihn nicht zur Angiografie zuweisen, dann ist es ein sicherer Weg für diesen Patienten. Was man schon wissen muss, ist, dass die Patienten durch die Intervention, wenn sie Beschwerden hatten, wesentlich besser angesprochen haben. Hier ist ein Diagramm aufgezeichnet, das Ihnen die Stabilität der Angina pectoris anzeigt. Die roten Kurven sind die Patienten, die die invasive Strategie verfolgt haben und zum Teil revaskularisiert wurden. Und die Patienten haben symptomatisch wesentlich besser reagiert als nur auf die medikamentöse Therapie alleine. Das sind jetzt noch Daten von einer längeren Beobachtung dieser Patienten, die Ischemia-Extend-Studie, die dann nur mehr die Sterblichkeit untersucht hat. Die Sterblichkeit war auch nach einem Nachbeobachtungsraum von 7 Jahren nicht unterschiedlich, was man aber gesehen hat, dass Patienten mit Mehrgefäßerkrankungen und Stenosen über 70% eine reduzierte kardiovaskuläre Sterblichkeit gehabt haben. Also, die Studie zeigt, man muss nicht jedem Patienten, der oligo oder wenig symptomatisch ist oder sehr stabil ist, sofort zum Katheter bringen. Man kann ihn primär optimal medikamentös einstellen und schauen, ob er dann vielleicht in weiterer Folge irgendwann eine Revaskularisation braucht. Es ist ein bisschen ein Widerspruch und ein Misskonzept dann entstanden, zu sagen, die PCI ist für alle Patienten egal, was die Prognose betrifft. Das widerspricht den Daten von großen Meta-Analysen. Hier ein Beispiel von Navarese 2021 publiziert. Also die meisten Studien, die nicht nur Patienten mit sehr milder Symptomatik inkludiert haben, sondern durchaus Patienten mit mehr Symptomatik, sind zum Schluss gekommen, dass doch die Patienten profitieren, die dann einer Revaskularisation zugeführt werden. Hier eine Meta-Analyse von fast 20.000 Patienten. Es ist auch so von Registerdaten hier aus Alberta, dass Patienten, die eine Hochrisikokonstellation haben in der Koronaranatomie, dass diese Patienten dann von einer Revaskularisation sehr wohl profitieren. Also man muss das gesamte Bild betrachten, bevor man sagt, eine PCI macht keinen Sinn. Es hängt sehr wohl ab, wie der Patient sich präsentiert. Aber was die Lehre ist, es ist sehr wohl möglich, heute mit dem Patienten, mit dem empowerten Patienten eine individuelle Lösung zu finden. Wie schaut es jetzt aus mit Patienten mit ischämischer CMB? Hier ein sehr rezenter Trial, die Revived PCS2 Trial. Hier waren auch sehr stabile Patienten mit ischämischer CMB. Und die hatten also einen NYHA 1 maximal 2 Stadium in den meisten Fällen. Und hier wurde auch untersucht, bringt jetzt eine Revaskularisation bei diesen Patienten, die sehr stabil waren, etwas? Kurz zusammengefasst, nein. Also die Herzinsuffizienztherapie, die optimale präventive Therapie ist der revaskularisierten Gruppe ebenbürtig gewesen. Das heißt, stabile Patienten mit CMB, das ist kein Muss, die komplett zu revaskularisieren offensichtlich. Man muss sie optimal behandeln. Das ist die Herzinsuffizienztherapie, die sekundärpräventive Therapie, die Device-Therapie plus minus Defibrillator etc. Was man nicht verwechseln darf, sind Patienten, die schon einen Infarkt hatten. Das möchte ich nur zur Vollständigkeit halber noch erwähnen. Patienten mit Infarkt, die profitieren von einer Revaskularisation, die profitieren, wenn man andere Engstellen, die noch bestehen, wenn man die Patienten angegriffen hat, mitbehandelt. Jedenfalls gibt es da bis jetzt keine anderen Daten dazu, dass diese Patienten nicht profitieren sollten. Ich darf zusammenfassen und zum Schluss kommen. Also die prognostische Bedeutung einer frühen Revaskularisation ist, es ist nicht ganz richtig, jedenfalls einer frühen invasiven Abklärung bei jüngeren Patienten, die stabil sind, oligosymptomatisch sind, hauptsächlich Männer sind. Das Durchschnittsalter bei der Ischemia-Studie war 65. Mit mittel- bis höhergradig induzierbarer Ischämie ist derzeit nicht bewiesen, außer bei der Linkshauptschamstenose. Die Patienten wurden ausgeschlossen und wir glauben, dass die Linkshauptschamstenose, dass diese Patienten Hochrisikopatienten sind und die können revaskularisiert, entweder mit PCI, wenn es geht, oder mit Bypass-Operation. Patienten, die Beschwerden haben, mittelschwere Beschwerden haben, profitieren immer symptomatisch von einer Revaskularisation oder viel besser, sagen wir so, nicht immer, sondern viel besser als Patienten, die man nur medikamentös führt. Und was mir wichtig ist, Risikopatienten werden auch durch die neuen Studiendaten nicht anders klassifiziert. Risikopatienten bleiben Risikopatienten, die muss man revaskularisieren. Hier kann man prognostisch einen Unterschied machen. Nicht alleine, aber im Zusammenspiel mit einer optimierten sekundärpräventiven Therapie. Vielen Dank.
Danke, Georg. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Das sind zwei.
Bei der Zusammenfassung ist das angeführt worden, dass Nierenfunktion sehr wohl hier, weil die GFR wurde extra hier angezeichnet, beziehungsweise angegeben, wo dass die Patienten die GFR über 30 haben.
Über 35.
Oder 35, dass davon profitieren, wenn sie dann Symptome haben, dass eine Revaskularisation was bringt. Welche Rolle hier sieht man bei den Nieren in diesem Zusammenhang, dass man das extra hier angeführt hat?
Ja, es wurde also eine... Ich habe 15 Minuten heute gehabt, ich konnte nicht alles zeigen, was ich weiß. Ich hätte ja noch 3 Minuten weiterreden können. Aber es wurde die Isimia-CKD-Studie auch gleichzeitig gemacht. Es wurden Patienten tatsächlich untersucht mit hochgradig reduzierter linksventrikulärer, mit KHK und hochgradig eingeschränkter Nierenfunktion. CKD-3, da ist es sogar 4. Und diese Patienten hat man gesehen, die ein chronisches Coronarsyndrom haben und eine sehr schlechte Nierenfunktion, profitieren wenig von einer Revaskularisation. Das sind ganz besondere Patienten, hochvulnerable Patienten, Patienten meistens auch mit vielen anderen Komorbiditäten, aber die haben in dieser Studie, Isimia-CKD, nicht profitiert. Also deswegen bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion muss die Revaskularisation sehr individuell diskutiert und auch die Entscheidung im Zusammenspiel mit den Nephrologen, Kardiologen etc. getroffen werden. Also hier muss man besonders Vorsicht walten lassen, weil natürlich durch die Kontrastmittelbelastung etc. Kann man die Nierenfunktion weiter verschlechtern und den Verlauf der Erkrankung noch negativ beeinflussen. Aber Sie haben es gut erkannt. Ja.
Nur eine Frage in Bezug auf Patienten, die keine koronare Symptomatik haben, aber primär eine harte Plaque ohne Stenose. Soll man Thromboase einlösen, auch mit Thromboase?
Ja, die Rolle des Thromboase ist nicht so eindeutig, wie es vielleicht manchmal dargestellt wird. Also in der Primärprävention hat der Thromboase keine Rolle mehr. In der Sekundärprävention ist es so, dass es eine 2a-Empfehlung ist. Also es ist sicher wichtiger, dass die Lipide adäquat zu kontrollieren. Und dann hängt es ein bisschen ab auch von der spezifischen Risikokonstellation der Patientinnen und Patienten. Das heißt also, wenn ein Patient zum Beispiel einen sehr hohen Calcium-Score hat, zum Beispiel verschiedene Plaques hat in den Karotiden, zum Beispiel eine diffuse BAVK hat, dann ist das Thromboase hat seinen Stellenwert noch, sollte überlegt werden, sollte gegeben werden. Bei Patienten, die vielleicht nur einen Plaque haben, einen in der Karotis oder man weiß es sonst vielleicht nicht immer so genau oder nur ganz wenig einen sehr niedrigen Calcium-Score hat, dann kann man durchaus überlegen, wenn man das LDL-Cholesterin eine Zeit lang sehr gut kontrolliert hat, unter 70, unter 55, dass man das Thromboase auch dann mal wieder absetzt. Wir sehen, das Thromboase ist kein harmloses Medikament, es macht GI-Blutungen und deswegen muss man hier auch ausbalancieren.
Spielt für dich die aggressive LDL-Senkung vor einer Intervention eine Rolle?
Naja, es ist so, also wir haben die Daten nicht, wie schnell das jetzt, also die sehr niedrigen LDL-Cholesterinwerte wirklich zu einer Plaque-Stabilisierung führen. Wir gehen schon davon aus, dass das schon einige Monate in Anspruch nimmt, beziehungsweise vielleicht sogar 12 Monate. Also ich denke, wenn der Patient hochsymptomatisch ist, können wir nicht abwarten. Ich freue mich immer sehr, wenn die Patienten mit 40 LDL-Cholesterin zu mir ins Katheterlabor kommen, aber es ist halt oft nicht immer erreichbar, weil wenn man allein bis der Zielwert erreicht, bis die Plaque-Stabilisierung auch dann stattgefunden hat, ich glaube, das ist ein zu starker Anspruch an unsere Zuweiser.
Du hast diese Kurven gezeigt, bei den symptomatischen Patienten, die profitieren ja extrem rasch dann natürlich von der Revaskularisierung, aber wenn man die Kurven verglichen hat, nach 1,5 Jahren ungefähr, waren die gleich?
Also, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, es war ein bisschen komplexes, ich habe es nicht so genau beschrieben aus Zeitgründen.
Das schaut dann so steil aus.
Genau, das schaut so steil aus, aber es ist, die Wahrheit ist umgekehrt. Die hochsymptomatischen Patienten profitieren am allermeisten und das ist anhaltend. Nur ganz rechts waren die Patienten, die keine Beschwerden hatten. Und einen asymptomatischen Patienten kann man halt nicht symptomatisch verbessern. Das ist das Problem. Das war dieser Seattle Angina Questionnaire. Und da ist 100 immer keine Beschwerden und null katastrophale Beschwerden. Und das war also, je mehr Beschwerden die Patienten haben, desto mehr profitieren sie von der Revaskularisation, was wir ja auch in der klinischen Routine ja gut sehen können. Ja, also jetzt hat man gesehen, in der Ischemia, das Sterberate, Gesamtmortalität war nicht beeinflusst in der Ischemia Trial. Ich kann es Ihnen also nicht mit Daten belegen, in der Meta-Analyse sehr wohl. Patienten mit Mehrgefäßerkrankung, Stenosen über 70%, profitieren von der Revaskulation, was den kardiovaskulären Tod angeht. Aber es gibt halt noch andere Todesursachen.
Ja, recht herzlichen Dank und vor allem auch danke dafür, dass du auf die klinische Symptomatik eingegangen bist, die ja doch eine ganz entscheidende Rolle spielt.
Ja, der Arzt wird nicht ersetzt, auch durch AI noch nicht, aber vielleicht gibt es dann genaue, exakte Questionnaires, dass wir uns auch nicht mehr so wirklich wichtig nehmen müssen.